Auch ich begrüße euch von ganzem Herzen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich fand diesen Liedtext, dass wir den Frieden über Jesus finden, so ausdrucksstark und auch so wichtig, das zu verinnerlichen. Schaut euch die Meldung an im Fernsehen, das, was an Bildern gezeigt wird. Schaut euch an, wie wenig Frieden es auf dieser Welt gibt. Und auch der Versuch, Frieden mit Waffen zu schaffen. Das ist ein Irrweg. Den Frieden, den die Welt so dringend braucht, den finden wir in Jesus Christus. Und ich wünsche, dass jeder von euch, ich schließe mich da selbst ein, diesen Jesus Christus persönlich kennenlernt. Und das ist möglich. Ich habe uns heute einen Text mitgebracht aus dem Römer, dem Kapitel 3. Wir sind ja im Römerbrief. Ich nehme vorweg, es ist eine schwere Kost, die uns der Paulus dort sagt. Und ich habe sie überschrieben mit 4 provokanten Fragen an Gottes Gerechtigkeit. Und ich möchte mit euch das lesen. Ihr seid auch aufgefordert, wenn ihr eine Bibel dabei habt, wozu ich euch gerne immer wieder auch auffordere, bitte lest es gerne mit. Wir steigen tief ein in die Zeit der ersten römischen Gemeinde, die circa vor 2000 Jahren, nachdem Christus gestorben ist, dort sich gegründet hat. Paulus hat diese Gemeinde selbst nicht gegründet, aber er hatte eine tiefe Herzensbeziehung zu dieser Gemeinde und hat auch gesagt, ich wünsche zu euch zu kommen. Und so schreibt er in dem 3. Kapitel, was haben denn die Juden für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel. In jeder Weise. Vor allem, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Was nun? Wenn einige untreu wurden, hebt dann ihre Untreue Gottes Treue auf? Das sei ferne. Es bleibt vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Ist es aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was sollen wir sagen? Ist Gott dann ungerecht, wenn er zürnt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher würde zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als Richter, als Sünder gerichtet werden? Und ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gottes der Gutes daraus komme, deren Verdammnis geschieht zu Recht. Paulus greift in diesem Text am Ende 4 sehr provokante Fragen auf und ich möchte sie gerne auch nochmal euch dann auch zeigen. Aber bevor ich dazu komme, das Fragen stellen, glaube ich, gehört zu uns Menschen, ne? Und gerade wenn du ja heute vielleicht oder in der Woche den Fernseher angeschaltet hast, vielleicht sagst du dir auch, warum? Warum Gott? Machst du nicht? Dann ist Ruhe da hinten im Mittleren Osten. Warum lässt du das zu? Warum lässt du zu, dass kleine Kinder im Straßenverkehr verunfallen? Warum? Gott, du bist doch der hast es doch in der Hand. Warum verhinderst du das nicht? Kennst du solche Fragen? Quälen uns, ne? Weil wir Antworten suchen und sagen, schick ich nicht. Warum könnte ich auch sagen, Gott, hast du mir einen freien Willen gegeben und bestrafst mich, wenn ich von meinem freien Willen Gebrauch mache? Also wenn mein Motor bis 7000 drehen kann, dann sollte der das doch auch aushalten, oder? Könnte man da so technisch auch formulieren. Oder warum wäre ich überhaupt irgendwann mal von Gott zur Rechenschaft gezogen? Was soll das denn? Alles offene Fragen, sehr auch provokant und auf den Punkt gebracht. Warum sollte Liebe Sünde sein? Kennt ihr auch sowas? Diese Fragen und viele weitere, ich bin hier nicht abschließend, tragen Menschen in sich. Auf der Suche nach Antwort, auf der Suche nach, wo stehe ich, wo kann ich mich einsortieren. Und Paulus greift 4 Fragen an, auf die zu seiner Zeit die Gemüter in dieser Gemeinde richtig erhitzten. Da waren zum einen Juden, ich möchte das kurz mal auch darlegen, die haben eine starke Prägung gehabt, weil sie Gottes Bundesvolk sind. Das bedeutet, sie haben insgesamt 613 Gebote gehabt im Alten Testament. Nicht alles mussten sie einhalten, aber man kann das so teilen, es gab 248 positive Gebote, die heißen, du sollst. Kennt ihr, du sollst nicht töten und so geht es weiter. 248 und 365 und die Zahl könnte uns in Bezug auf die Anzahl unserer Tage im Jahr vielleicht irgendwie helfen, die heißen, du sollst nicht. Also, und das alles stand den Juden vor Augen und die haben gesagt, das halten wir ein, wir versuchen es. Am Ende hat es keiner geschafft. Aber als Jesus gestorben ist, gab es auch diejenigen, die Jesus als ihren persönlichen Herrn und Retter angenommen haben, die haben das alles nicht in ihrer Geschichte gehabt. Die Juden, die Griechen oder wer auch immer, die Römer, keine Ahnung, die haben ihr Ding gelebt. Und jetzt haben die gesagt, im Zusammenleben, die einen, nämlich die Juden, wir sind besser. Wir haben einen Vorzug. Eben, und da gucken sie ein bisschen tiefer, zumindest die Männer, und sagen, wir sind beschnitten worden. Und das Beschneiden ist nun mal eine schmerzhafte Angelegenheit. Da fließt Blut, wird die Vorhaut des Penis abgeschnitten, entweder ganz oder teilweise. Und das hat Gott damals als ein Bundeszeichen gegeben und hat mit diesem Zeichen eine Verheißung dem Volk gesagt und sagt, ihr seid mein Volk. Und so waren die einen in der Gemeinde, haben gesagt, wir sind doch beschnitten. Uns kann nichts passieren, wir sind safe. Oder du könntest da sagen, ich bin auch als Kind getauft worden. Gott, was willst du denn noch mehr? Ich habe doch gesagt, dass ich zu dir gehöre. Und die anderen haben gesagt, haben wir nicht. Und so kam die Frage, das ist die erste Frage, gehen wir weiter. Was haben denn die Juden für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Und Paulus, der geht da recht kurz angebunden drauf ein. Der macht nicht den großen Dialog, wie vielleicht in einer Talkshow. Das ist ein tolles Talkshow-Thema. Ne? Könntest du heute den ganzen Abend mit, die ganze Gesellschaft würde sich an dem Thema auch den Mund fusselig reden. Hast du zwei weite, große Seiten. Paulus macht das eigentlich recht knapp kurz. Aber er startet in einer Art und Weise und sagt, viel in jeder Weise. Aber dann sagt er vor allem, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Also es hat offenbar doch einen Nutzen, diese Beschneidung. Aber Paulus sagt, es besteht nicht darin, dass sie irgendwann mal als Kinder, als Jungen, ich glaube im Alter von 8 Tagen oder so ähnlich, beschnitten wurden und damit ist alles für sie Paletti. Wäre doch easy, ne? Schatz, schicken wir unsere Kinder dahin, dass sie beschneiden. Egal, wie das Leben läuft, alles safe. Gott muss zufrieden sein, hat doch ein Versprechen gegeben. Lasst euch beschneiden, ich bin euer Gott. Aber Paulus sagt, diese Beschneidung, die dort an unserem Fleisch passiert, die ist nicht wertlos, weil sie basiert auf einem Bundesversprechen, was Gott damals dem Abraham gegeben hat. Und das ist interessant, das zu wissen. Und er hat gesagt, im 1. Mose 17, Vers 10, alles, was männlich ist, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Und dieses, sagt er, ist ein Zeichen zwischen mir und zwischen euch. Und dort sagt er dem Abraham, ich will einen Bund aufrichten. Ein Bund ist ein Vertrag. Im Regelfall sollte man sagen, zwischen zwei Parteien. Sie müssen nicht gleichberechtigt sein, aber zwischen zwei Parteien. Eine sagt mit dem anderen, ich mache einen Bund mit dir. Und als Zeichen dieses Bundes lasst ihr euch beschneiden. Und mein Bund heißt, und das hat er dem Abraham gesagt, du wirst ein Vater von vielen Völkern sein. Deine Nachkommen werden zahlreich sein. Mein Bund heißt, ich werde euch ein Land geben, das Land Kanaan, zum ewigen Besitz. Und er hat gesagt, ich will und werde dein und euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Das ist der eigentliche Kern der Beziehung. Es ist ja eine Bundesbeziehung zwischen Gott und der Linie Abrahams. Und Normalerweise müsste man ja sagen, es ist ein Bund ist immer auf Gegenseitigkeit auch ausgerichtet. Das stimmt auch grundsätzlich, aber Gott hat zunächst als der Stärkere, als der auch in dem Stande ist, einen Bund zu machen. Du könntest ja mal an die Tür von Gott klopfen und sagen, ich möchte jetzt gerade mal einen Bund mit dir machen. Ja, also das sind meine Bedingungen, bist du damit einverstanden? So funktioniert es leider nicht. Und Gott hat gesagt, nee, ich mache den Bund mit dir und es beginnt bei ihm. Gott ist der Bundstifter. Interessant, wenn wir an Jesus denken. Er ist der Bundstifter auch des neuen Bundes. Da komme ich gleich drauf zu. Gott beginnt alles und Gott verpflichtet sich zu seinen Verheißungen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Bund oder einen Vertrag abgeschlossen hast und der Vertrag wurde gebrochen. Das ist böse, oder? Das ist böse. Wenn einer sein Versprechen nicht einhält und du stehst dann da im guten Glauben, man sagt ja, ich glaube, der Handschlag unter den Männern oder unter den Frauen, der hat ja noch Gewicht oder das Wort. Das war früher mal so. Aber heute mit dem Bundversprechen, ich denke an die Ehe, wie viele haben sich den Bund fürs Leben versprochen? Sind dann gescheitert. Mit viel Tränen haben diesen Bund gebrochen. Ich weiß nicht, welche Bünde es sonst noch gibt. Aber Gott hat sich verpflichtet, diesem ewigen Bund zuzustimmen. Auf der anderen Seite war das aber auch daran verknüpft, dass Abraham auch darauf einging. Und so hat er gesagt, ja, unsere Nachkommen lassen wir beschneiden. So hat er das dann auch getan. Und das ist in dem Volk Israel sehr stark gewesen. Es war also ein Bund auf Gegenseitigkeit, wo Abraham und später auch das Volk Israel diesen Bund, ich bin ein Gottesvolk, ihr seid ein Gottesvolk, zugestimmt hat. Und ich möchte uns sagen und ich darf euch sagen, Gott ist treu. Wenn einer treu ist, dann ist es unser Gott im Himmel. Wenn er ein Versprechen gibt, dann stellt er sich darauf. Aber Gott ist nun mal auch kein Blankoscheck-Ausschreiber. So nach dem Motto, einmal unterschrieben und danach kannst du es laufen lassen. Die ganzen gar nicht. Gott ist ein Gott der Zuverlässigkeit. Er sagt, das, was wir miteinander auch verbunden haben und auch unterschrieben haben, das ist mir so wichtig. Das ist mir so entscheidend an der Stelle. Wir Menschen, dazu gehöre ich auch, bin da nicht besser. Wir sind von Natur aus sündig, sagt die Bibel. Und das sagt nicht nur die Bibel, das sagt mir mein eigenes Leben selber. Wir neigen zur Sünde. Ich kann es auch so ausdrücken, wir sind nicht imstande, nicht zu sündigen. Das heißt, wir werden wortbrüchig. Das ist unser menschliches Problem. Unser altes Ich, auch die Bibel spricht von einem alten Adam. Das ist ein Bild quasi auf das, was damals im Sündenfall passiert ist. Der widerstrebt dem, was Gott eigentlich in uns hineingelegt hat. Er widerstrebt. Wir Männer merken das und wir Frauen in anderen Dingen. Wir laufen über die Straße und wissen, wir sind verheiratet. Ja, da läuft eine schöne Frau an dir vorbei und du merkst, dass dein Kopf dreht und deine Gedanken. Du merkst, dieser Grundtrieb ist in dir drin. Jetzt könnte man sagen, Gott, warum machst du mir damit ein Problem, wenn du das in mich hineingelegt hast? Das war so die Argumentation. Aber wir merken, wir sind auf das Unsere bedarf. Oder wir vertrauen doch vielleicht nicht in dem, was Gott uns gesagt hat. Er sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich, so werde ich euch alles geben oder alles zufallen lassen, was ihr braucht. Nein, wir wissen es besser. Wir eignen uns Dinge an und rennen Dinge nach, von denen wir meinen, sie sind wichtiger. Das ist unsere Natur an der Stelle. Und die Bibel sagt, wir brauchen Erlösung. Wir brauchen Erlösung von diesem alten Adam. Es gibt so viele, die meinen, sie bräuchten sie nicht, sie schaffen es selber. Ja, da gibt es unterschiedliche Erreichungspunkte, wo Menschen hinkommen können, indem sich selbst irgendwo hinbringen, keine Frage. Aber uns selbst erlösen von unserem alten Ich können wir nicht. Das müssen wir irgendwann mal auch erfahren. Und ich weiß, ich habe euch das damals erzählt, ich war 13 Jahre und habe es im Nachgang immer wieder auch nochmal gemacht. Da ist mir das so deutlich geworden bei dieser Predigt, die ich dort gehört habe. Andreas, du brauchst Erlösung. Bitte erkenne, was Jesus für dich getan hat. Er ist auch ein Stifter deines neuen Bundes, den er für dich auch errungen hat. Und so durfte ich mein Leben Jesus geben. Ich habe gesagt, ich Hör auf damit, mich selbst zu verbessern oder zu erlösen. Ich weiß, ich schaffe es nicht. Er hat einen Preis für mich bezahlt. Das ist, damit geht einher auch die Wiedergeburt eines inneren Menschen. Da wird etwas neu in uns, spricht die Bibel. Und ich habe mich dann taufen lassen und habe gesagt, ja, auch als ein Zeichen dessen, dass ich diesen Weg mit Jesus gegangen bin, das ist wie auch ein Bundeszeichen an der Stelle, ein unverdientes Gnadengeschenk, bin ich bereit, das zu machen. Jesus hat also einen ewigen Bund auch mit seinen Kindern geschlossen. Letzten Sonntag hatten wir hier Abendmahl gefeiert. Kennt ihr diesen Vers aus dem 1. Korinther 11, Vers 25? Dieser Kelch ist der neue Bund. Der neue Bund, der durch das Blut Christi mit uns geschlossen ist. Ich komme auf diesen Bund nochmal zurück, auch von dem wir gesprochen haben, denn die Beschneidung geht zurück auf diesen Bundesschluss. Aber bei Gott ist das ziemlich deutlich. Nicht die äußeren Kennzeichen an unserem Leib oder dergleichen sind quasi maßgeblich an der Stelle. Du kannst dein Fleisch beschneiden, du kannst fasten, du kannst geben, du kannst teilhaben an rituellen Handlungen oder Festen. Du bist sonntags in den Gottesdiensten, ja vielleicht sogar weiter, du preist den Herrn und singst die Lieder mit, du hebst deine Hände und sagst, Gott, alles das tue ich. Aber wenn das alles nur äußere Merkmale sind, deiner Glaubensbeziehung, dann hat das nicht den Kern getroffen. Du gehst am Ziel vorbei. Da ist was faul. Und in Jesaja 29, Vers 13 wird etwas formuliert, was sehr klar ist und sehr hart. Er sagt, ihre Lippen ehren mich zwar, aber ihre Herzen sind ferne von mir. Und da kommen wir auf einen Punkt, der bei Gott so entscheidend ist. Nicht das, was ich äußerlich tue, aus welchen Motiven auch immer, sondern das, was ich in meinem Herzen wirklich will und das tue. Das ist entscheidend. Ich kam schon gerade zu dem Thema, dass der Bund einer Ehe heute leider häufig eben halt nicht bis zum Ende des Lebens geheim gehalten wird. Könnte auch sein, was nutzt das, wenn du meinst, ich bin doch auf dem Papier noch verheiratet. Wir haben uns noch nicht scheiden lassen. Aber in Wirklichkeit ist im Gedanken oder auch im Tun schon längst eine andere. Wer meint, so könnte er mit Gott umgehen. Ich habe doch damals unterschrieben. Ich habe mich doch damals taufen lassen. Ist doch alles Paletti. Aber mein Herz ist weg von ihm. Da sagt Gott, so funktioniert es nicht. Und das war das Denken der Juden. Wir sind doch was Besseres. Wir haben das doch klar gemacht mit Gott. Ich habe doch alles getan, was er sagt. Paulus sagt, dazu habt ihr keinen Vorzug. Das macht euch nicht zu besseren Menschen. Und das ist so entscheidend. Was hat Gott gesagt, was wir tun sollen? Was hat Jesus gesagt? Du sollst Gott, den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen lieben. Und deinen Nächsten von dich selbst. Darum geht es ihm, dass du ihn liebst. Dass du ihn liebst mit deinem Herzen. Die Beschneidung des Herzens, davon spricht die Bibel. Und da möchte ich einen kleinen auch Abzweig machen. Im Römer 2, Vers 29 hat mir die letzten Sonntag darüber gepredigt. Paulus betont, der wahre Jude oder der wahre Gläubige besteht nicht in äußeren Merkmalen, sondern dadurch, dass er eine innere Herzenshaltung hat, wo er sich abgekehrt hat von der Sünde und wo er sich zugewandt hat zu Gott. Ich möchte euch mal ein kleines Beispiel geben. Ich war so frei und habe hier in dem Garten vorhin mal einen so einen jungen Ast hier gekappt. Das Thema Beschneidung des Herzens ist keine einfache Angelegenheit. Beschneidung tut weh. Sie tut weh, es fließt Blut. So möchte ich es mal sagen. Etwas, was vielleicht auch schon anfängt, dort auszutreiben, was Blüte hat, wird abgeschnitten. Ich habe einen Apfelbaum bei mir, ich habe keine Ahnung, wie man den schneidet. Ich habe den mal im letzten Jahr kaputt geschnitten. Er hat nichts getragen. Aber ihr, die ja vielleicht Kleinbauern seid und dergleichen, es soll ein Zeichen sein. Jede Pflanze muss beschnitten werden. Dinge müssen abgeschnitten werden, die am Ende in die falsche Richtung die Kraft lenken oder eben halt einen Blütenstand am Ende eben halt klein werden lassen. Und so ist auch das, was die Bibel uns sagt, sagt, was bei Gott zählt, ist die Beschneidung unseres Herzens. Nicht das Äußerliche, nicht das Tattoo oder die Kette oder das Kreuz über dem Eingang deiner Wohnung und dergleichen oder der Fisch auf deinem Auto macht dich zum Christen. Nein, es ist die Beschneidung des Herzens und die tut weh. Das ist kein Spaziergang, wo ich sage. Und die Bibel sagt uns das immer wieder und sagt, das ist mit Schmerzen, auch mit Loslassen, mit Abgetrenntheit, abgetrennt werden, auch verbunden. Die Bibel nennt uns einige Beispiele und sagt, eins, was Christus wichtig ist, dass wir unseren Charakter bereit sind, zu verändern zu lassen. Und dazu gehört zum Beispiel das Thema Stolz. Das ist auch etwas in uns stark drin, wo und wer bin ich, was kann ich, was habe ich, was habe ich geleistet. Gott sagt, dem stolzen Herzen widersteht Gott, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Er sagt, das Stolze musst du abschneiden lassen. Und das ist schmerzhaft. Das ist schmerzhaft, oder? Ich habe viele Jahre, auch in meinem Leben, das sage ich sehr offen, habe ich auch eine gewisse Geldgier in mir gespürt, Geld zu verdienen. Ich merke, wie mich das sehr viel auch in Anspruch genommen hat. Und ich merke, das ist scheinbar mein Lebensziel, bis dahin, dass ich früher auch mal Lotto gespielt habe. Ich will das nicht verteufeln und sagen, das dürfen wir nicht. Aber mein Herz war auch auf solche Dinge ausgerichtet. Es hat viel Kraft gekostet, viel gearbeitet, hat auf den Schichten auch gut verdient und dergleichen. Und ich merkte, wie das in meinem Herzen wichtig war. Und Gott anfing auch bei mir zu arbeiten und sagte, Andreas, ich möchte, dass ich auch an dieser Stelle mal auch abschneide. Und ich möchte, dass du es auch abschneiden lässt. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist es deine Eifersucht, die dich so krankhaft im Griff hält. Du kommst damit nicht klar. Es kostet deine Beziehung. Es zerstört immer wieder so vieles und auch dieses Gucken auf den anderen, was er mehr hat. Es gibt so viele Dinge, die in unserem Leben auch gemäß dem Worte Gottes abgeschnitten werden müssen, weil sie uns im Wege stehen. Vielleicht ist es deine Trunksucht, was Geheimes, üble Nachrede, die lose Zunge. Ich kann es nicht im Griff halten, ich muss immer ablästern. Bis hin zu all den Dingen, die auch, sag mal, unter dem Überbegriff auch Lust unseres Fleisches sehen. Davon spricht Paulus. Euch ist anvertraut, was Gott geredet hat und erkennt, es geht nicht um äußere Zeichen, es geht um euer Herz. Und das ist entscheidend an der Stelle. Und vielleicht spricht auch Gott zu dir. Und das ist, ich möchte nicht, ich glaube, keiner steht hier und sagt, ja, schneid mal los. Im Haare schneiden, das tut nicht weh, aber beschnitten zu werden in dem Sinne, das ist eine ganz andere Liga, das kostet. Das ist aber das, was auch Gott möchte, nicht nur uns klein zu kriegen, uns kaputt zu machen. Im Gegenteil, er möchte uns, dass wir geformt werden, dass wir am Ende ein Ebenbild sind seines Vorbilds, einen Blütenstand haben, unser Leben wirklich wahrhaftig gelingt, so wie es ihm gehört. Ich habe heute Morgen diese Pflanze dort gesehen, ihr könnt sie leider nur so ein bisschen sehen. Sie war, glaube ich, letzte Woche noch ziemlich grün oder konnte nichts sehen. Mittlerweile hat sich da so ein wunderbarer oranger Blütenstand gebildet und das ist das Ziel auch des Gärtners Gottes, was er mit seinem Volk hat, dass er sich an ihm am Ende erfreut. Und so sagt die Bibel, wer mit dem Mund bekennt, das ist das, was ich sage, und wer mit dem Herzen glaubt, der wird gerettet. Das ist so entscheidend an der Stelle und das möchte ich uns einfach auch sagen. Was nützt die Beschneidung? Die äußere nix, aber weil ihnen anvertraut ist, was Gott geredet hat, es nützt doch sehr viel. Weil Gott nicht nur das äußere Zeichen meint, sagt, dieser Bundesschluss mit dir, der ist mir so wichtig, aber die Beschneidung des Herzens gehört dazu. Ich gehe mal eine Frage weiter, die Frage 2, auch eine dieser provokanten Fragen an Gottes Gerechtigkeit. Wenn einige untreu wurden, hebt dann ihre Untreue Gottes Treue auf. Und der Paulus, der ist da so knallhart. Aber diesen Satz habe ich mir eingeprägt, ja, drei Wörter, das sei ferne. Also nach dem Motto, schieb diesen Gedanken von dir weg. Gott könnte untreu werden. Ja, das sind trickreiche Gedanken, die kommen immer wieder in Menschen auch hoch. Im 2. Timotheus steht, wenn wir untreu sind, dann bleibt er doch treu. Und er kann sich selbst nicht verleugnen. Und worin zeigt sich die Treue Gottes? Sie zeigt sich darin, wenn der Andreas mal wieder auf eigenen Wegen gegangen ist. Ich meine Knie beuge und sage, Gott, ich habe gesündigt, vergib mir. Und vergibt er mir und dir. Er sagt nicht, hau ab, du Lügner, hast du schon zigmal behauptet, wirst ein besserer werden. Resultat spricht ein anderes. Gott ist treu, steht dazu und sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Ist das nicht ein Versprechen Gottes? Das können wir gar nicht aufwiegen. Du kannst, wenn du so willst, permanent Miese haben auf deinem geistlichen Konto. Du darfst doch zu Gott kommen und er vergibt dir deine Last auf deinem Leben, die dich drückt. Deine Sünde vergibt dir. Das ist die Treue Gottes. Das sei fern. Wenn hier einer sitzt, der meint, er hätte Gottes Treue verspielt, hätte kein Anrecht mehr. Ich würde sagen, es ist eine Lüge. Wenn du mit zerbrochenem Herzen zu ihm kommst und sagst, hier bin ich, sei mir gnädig. Dann wird er dir gnädig sein. Dann wird er dir vergeben. Gottes Treue ist unaufhörlich. Sei denn der Mensch sagt für mich, darum will ich nichts wissen, lass mich in Frieden, ich gehe meinen Weg. Wann bleibt diese Treue unbeantwortet an der Stelle? Gott zwingt uns nicht. Aber unsere Untreue hebt niemals die Treue Gottes auf. Das ist auch in Bezug auf die Beschneidung nochmal zurückgemeint. Und sein Wort ist zuverlässig. Und das möchte ich dir sagen. Es kann jedoch sein, dass auch wegen unserer Untreue Gott seine Wege mit uns anpassen muss. Es gibt dort im Alten Testament einen Propheten, vielleicht ist er euch bekannt, der heißt Jona. Dem gab Gott einen Auftrag und sagt, Jona, geh in diese Stadt Ninive und predige ihr, dass sie Buße tun müssen, sonst schicke ich denen Gericht. Der Jona hatte, salopp gesagt, darauf keine Lust. Er ist Gott untreu geworden an der Stelle und hat genau den entgegengesetzten Weg gewählt. Ihr wisst, was dann passiert ist. Auf dem Weg dort mit dem Schiff weg von also genau in die entgegengesetzte Richtung, ließ Gott einen Sturm kommen. Die Seeleute, die harten Burschen, dachten, jetzt ist es zu Ende. Sie schrien zu ihren Göttern, nichts half. Und dann haben sie den Jona an den Schlawittchen gekriegt und gesagt, was hast du getan, dass wir hier umkommen? Er sagte, ja, ich bin Gott untreu geworden. So haben sie ihn dann über Bord geschmissen und da kam ein großer Fisch und hat ihn verschluckt. 3 Tage war er in diesem Fisch, das muss man sich mal vorstellen. Zum Ende aber auch ein Zeichen auch auf Jesus hin. Aber auch er war 3 Tage in der Erde gewesen, bis er dann auch auferstanden ist. Könnte man ja sagen, am Ende hat sich ja also die Untreue des Jonas ja doch in ein Gutes gewandelt. Ja, so denken wir Menschen. Nach dem Motto, am Ende Gott, ich kann krumm quasi Klavier spielen, er sitzt hinter mir und macht das zu einer wunderbaren Melodie. Ja, das kann er auch, aber wenn wir unser Leben in diesem Anspruch dahin zu leben wollen, ja, wir können auch tun, was wir wollen, am Ende wird es Gott doch irgendwie toll machen, dann ist das nicht das, was richtig ist. Und das heißt, wer so mit Gott umgeht, muss erkennen, wir sind ein Lügner, Gott ist treu und gerecht. Es gab den David, das ist eine ähnliche Konstellation an der Stelle. Kennt vielleicht die Geschichte? Ja, ein Kriegsvolk war gerade im Kriegseinsatz. Er hat sich auf einem Balkon gemütlich gemacht und sah dort, wie die Bathseba sich auf dem Dach ihres Hauses wusch. Und da hat sie ihm gefallen, er ließ sie holen, schlief mit ihr. Sie wurde schwanger. Versuchte er, das ihrem Mann in die Schuhe zu ziehen, zu schieben. Als er sich nicht darauf einließ, hat er ihn umbringen lassen, auf eine ganz perfide Weise. Und Gott hat ihn zur Rechenschaft gezogen. Am Ende hat er aber auch dem David und der Bathseba auch den Salomo geschenkt, einer der weisesten Könige. Jetzt könnte man ja auch wieder sagen, ja, Gott hat doch alles gut gemacht, ne? War doch doch nicht so schlimm. Er kriegt das hin, ja, das kriegt er hin. Aber zu sagen, unsere Untreue, ja, Gott vermag sie zu verändern und deswegen bin ich bereit, quasi auch diesen Weg zu gehen, das ist doch totaler Quatsch und so sollten wir mit Gott niemals umgehen. Im Psalm 51, Vers 9 wird uns David nochmal vor Augen geführt und da schreibt er, im Bewusstsein, ich habe gesündigt, sagt, entsündige mich mit Hysop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich weißer werde wie Schnee. Selbst in diesem Bußgebet hat er einen Hinweis gegeben, auch auf den Kreuzestod Christi. Das Thema Hysop kommt auch dort vor. Das könnte man ja auch wieder meinen, ist doch alles gut geworden, war nicht so schlimm. Diese verkehrte Denke, sagt Paulus, das sei ferne. Darauf soll sich bitte keiner einlassen. Diese philosophische Verdrehung von dem, wie es Gott denn gerne haben möchte. Dieses Denkmuster, weiß es von dir. Gott vermag es. Aber so sollen wir nicht mit Gott umgehen. Auch wenn wir meinen, es gibt genügend Beispiele, wie es denn hinhaut. Ich möchte euch aus dem Kolosser 2, Vers 8 bis 15 etwas vorlesen, wo Paulus das nochmal so deutlich sagt, und das ist Hausaufgabe, das nachzulesen. Gebt Acht, dass euch niemand mit Philosophie und leeren Trug einfängt, die auf die Überlieferung der Menschen, auf den Elementen der Welt beruhen und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die Fülle der ganzen Gottheit leibhaftig. Und ihr seid ihm zur Erfüllung gelangt, der das Haupt aller Macht und Gewalt ist. In ihm seid auch ihr beschnitten worden. In der Beschneidung nicht von Menschen oder von Händen vollzogen, sondern durch Ablegen des Fleisches Lebens, durch die Beschneidung von Jesus Christus. Das ist die inwendige Veränderung, die wir durch Jesus erfahren. Ich könnte weitergehen, um der Zeit willen mache ich es nicht an der Stelle. Aber das ist das, was die Botschaft der Bibel auch sagt, was Paulus sagt, auch später sagt, so sollen wir mit umgehen. Ich komme zur letzten Frage. Die habe ich, glaube ich, gerade schon mit eingebunden. Ist aber so, also Frage 4. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher würde, zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als Sünder gerichtet werden? Was denkt ihr dazu? Eine philosophische Frage, ne? Wenn ich lüge und es am Ende dazu dient, dass die Wahrheit und auch die Herrlichkeit Gottes umso größer wird, warum soll ich da eigentlich noch gerichtet werden? Gott sieht doch einen Nutzen im Sinne dessen, dass seine Herrlichkeit sich darstellt. Es folgt diesem gleichen Denkmuster. Und er sagt er am Ende nicht, das sei fern, aber ich glaube, er meint das gleich an der Stelle. Er sagt, wer das behauptet, deren Verdammnis geschieht zu Recht. Und das ist nochmal so entscheidend an der Stelle. Die Sünde in uns, die hat eine Tücke. Und sie ist nicht offensichtlich, sondern sie verleitet uns, immer wieder auch Grenzen der Gnade Gottes auch auszuloten an der Stelle. Und ich möchte sagen, trenn dich von dieser geteilten Nachfolge von Jesus und Gott, unserem Herrn. Und seine Gnade darf niemals ein Freibrief für unsere Sünde sein. Ich weiß, wenn ich gesündigt habe, darf ich zu Gott kommen. Aber wenn ich mich mutwillig entscheide zur Sünde, sage ja, ich hole mir nachher wieder die Vergebung ab. Aber ich kehre nicht um im Herzen und ich missbrauche die Gnade. Das ist damit gemeint. Das sagt die Bibel sehr deutlich, dass wir dort auch in Gott einen unbestechlichen Richter haben werden. Das muss uns immer vor Augen stehen. Deswegen ist es eine harte Botschaft, es ist keine einfache Wort. Gottes Wort ist an der Stelle klar, es ist die Wahrheit und wir müssen auch sorgfältig mit ihr umgehen und sie nicht aus dem Zusammenhang reißen. Ich bitte darum, dass es auch das, was ihr gehört habt, euch inwendig ermutigt, den Weg mit Jesus klar zu machen. Dass es euch ermutigt, dass es euch aber auch zur Umkehr leitet. Und da, wo es dich betrifft und wo du sagst, ja, ich kenne, ich muss Dinge abschneiden lassen, ich muss mein Herz beschneiden lassen, da formuliere es doch vor ihm. Ich weiß, es ist schmerzhaft. Es ist hart und es kostet was und es fließt auch in meinem Herzen Blut. Mein Sohn hat mir am letzten Sonntag, wir hatten ihn besucht, er sagte, Papa, ich habe schon öfter mal mit Menschen gesprochen und dieses Beispiel, Jesus steht vor der Tür und klopft an. Er sagte, weißt du, Papa, unser Herz hat nicht nur einen Raum, sondern da gibt es viele Räume. Ja, und dann lassen wir an Jesus rein in unser Leben, ins Wohnzimmer. Auch auf die Toilette, da darf er gehen. Aber andere Räume, da lassen wir ihn nicht rein. Und Jesus, möchte der Herr aller Räume deines und meines Lebens sein. Auch dein Schlafzimmer, auch dein Keller, da wo Dinge unaufgeräumt sind, da wo Dinge deine Intimität betreffen, dein persönliches, dein eigenes, auch da möchte Christus rein. Nicht um dich zu kontrollieren, kaputt zu machen, sondern er ist der Herr deines Lebens. Und er möchte, dass du gesund wirst. Er möchte, dass du den Frieden auch im Herzen nicht verlierst, den nur er geben kann, den wir so dringend brauchen. Darin segne euch auch